Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they gon' beat the Bengals! Hooday, 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 they gon' beat the Bengals! Oh.
Willkommen zurück, willkommen im Dschungel. Ich bin's, euer Steven. Ihr seid im German Jungle Podcast. Ihr wisst alle, was ansteht. Thomas weiß auch, was ansteht. Thomas hat sich die Nacht um die Ohren geschlagen. Thomas, willkommen und wie war die erste Runde?
Schlaflos.
In Detroit.
Ja,
gefährlicher als in Seattle.
Spannend. Viele vorhersehbare Moves, viele nicht vorhersehbare Moves. Zwei, von einem Team sogar zwei Schocker, sage ich mal. spannend, spannende Sachen. Also ganz komisches Board. Wir hatten diesen typischen O-Line-Run auf einmal. Dann gab es diesen Receiver-Run, den wir auch die letzten Jahre hatten. Quarterbacks sind, gab es zwei oder eine Nicht-Überraschung, würde ich sagen. Und dann zwei größere Überraschungen.
Ja. Ja, mir sind so ein paar Sachen, also ich muss ja arbeiten, deswegen habe ich es erst am Morgen danach gelesen. Also mir sind ein paar Sachen ins Auge gestochen. Einmal Return of the Running Back.
Ja, bloß auf, ey.
Ich meine, Bijan Robinson zu den Falcons, das haben ja dann die letzten Tage alle Spatzen von und ich an gepfiffen. Aber dass dann Jahmyr Gibbs auch direkt zu den Lions geht.
An 12. Also wenn Detroit mit dem Pick runtergetradet hat oder das mit Pick 18 gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, kein Trade-Partner gefunden, kannst du an 18, nimmst du halt den zwei besten Running Back der Klasse, wenn sie ihn unbedingt haben wollen, in Ordnung. Aber an 12?
Ich meine, ja, der 12, das war ja so ein Pick, der ist wie so eine heiße Kartoffel weitergegeben worden. Ich glaube, Cleveland, Houston, Arizona, Detroit. Aber trotzdem, ja, ich sehe es auch nicht, aber ich meine, ich habe den anderen Pick der Lions auch nicht wirklich verstanden mit Jack Campbell.
Also wir reden ja viel auch von diesem Position Value. Ja. Und
eben.
Du hattest einen Broderick Jones da, du hast Gonzalez, Forbes, Kansi, Njigba als Receiver, Kincaid, die brauchen ja auch einen Tight End eigentlich, die Lions, also aus meiner Sicht zumindest.
Sportwetten seit lang brauchen sie einige.
Ja. Also ich persönlich verstehe es nicht, dass du dann einen Running Back nimmst. Wenn du die beiden Player wirklich haben willst, dann versuch günstig notfalls zurückzutrainen, hol dir einen Pick mehr für jeden oder sieh zu, dass du mit einem zurückkommst, weil die hättest du auch noch Ende der ersten Runde, Anfang zweite Runde bekommen.
Ja. Oh well.
Aber ich bin froh drüber, weil dadurch waren die Diskussionen bei uns eben halt weg. Das gibt's zu uns kommt.
Das ist richtig. Wie waren eigentlich die Diskussionen bei dem absoluten Madden-Move? Und zwar, dass da die Texans erstmal an zwei Stroud ziehen, wieder hochtraden und dann Anderson nehmen. Das fand ich irgendwie. Also ich habe erst gedacht, das war ein Fehler, aber taktisch eigentlich gar nicht.
Also
dumm.
Taktisch würde ich das sagen, es war eine Meisterleistung. Weil sie nehmen CJ Stroud, sie halten dadurch die Cardinals günstig. Ja. Und holen sich ihren Wunsch Defense-Spieler. Also ich sag, Stroud war der Owner-Pick und Anderson war sozusagen hier mein Headcoach, mein neuer, du kriegst deinen Wunschspieler. Und aber taktisch finde ich, war es ein guter Move. Ob man jetzt für Will Anderson so viel investieren muss, ist eine zweite Frage. Aber du kriegst, wenn du einen Spieler haben willst, den besten Defensive End oder Edge-Player des Drafts, dann solltest du es auch investieren. Sie haben jetzt einen First-Round-Pick nächstes Jahr abgegeben. Wenn für Houston das schon relativ schnell gut läuft, dann ist es so ein Mid- bis Bottom-First-Rounder am Ende. Ja, das kann man opfern.
Ja, sicher, du hast jetzt den Leader in der Offense und in der Defense absolut.
Du hast deine Anker für den Rebuild.
Du läutest eine neue Generation ein damit und da kannst du schon mal sowas machen. Also ich sehe es nicht, also nicht so negativ wie einige Stimmen es hatten. Ich sehe es sogar eher positiv.
Genau, also wie gesagt, hätten die es andersrum gemacht, erst Will Anderson, wäre der Picks der Cardinals teurer geworden, weil dann die Titans wahrscheinlich geboten hätten. Vielleicht hätten die Colts nochmal versucht hochzukommen oder andere Teams mit Quarterback-Need. Und dann wäre es deutlich teurer geworden für die Texans, als es ja, ein Viertrunden und ein First-Rounder ist im nächsten Jahr.
Definitiv, ja. Dann hätten sie halt Anderson gehabt, aber keine Ahnung, mit welchen Quarterbacks sie dann am Ende dann hätten leben müssen.
Genau.
Ja, und so haben sie beide Wunschspieler. Eigentlich wirklich, ja, Madden-Zug hätte ich auch so gemacht. lass uns mal kurz in die Division gucken, was die Ganoven so verbrochen haben.
Ja, die Browns haben...
Die Steelers sind ja hochgetradet, ne?
Ja, genau. Ich wollte nur kurz sagen, die Browns
Waren ja raus.
Genau, die haben ja Verbrecher getradet, deswegen haben sie keine Picks gerade. Ja. Und die Steelers haben hochgetradet und als ich die Nachricht bekommen hatte, sie traden hoch, war für mich klar, dass es ein O-Liner wird. Und zwar Broderick Jones haben sie gedraftet. Ich frage mich eigentlich immer, warum wir als O-Line Heavy-Need-Team genannt werden, obwohl die Steelers genauso ein Heavy-Need-Team für O-Line ist. Also
ich würde sogar noch schlimmer einschätzen. Ja. Also das war wirklich ein schreiender Need bei denen und da haben sie jetzt einen guten Typen erwischt. Kann man nichts sagen. Der Uptrade war auch, was war das, ein Fourth-Rounder oder sowas?
Ja, also es war günstiger einen Top-3-Tackle, vor allem einen Left-Tackle. Und vor den körperlichen Attributen kann er sogar noch zum Besten der Klasse werden. Je nachdem, ob die Patriots schon die Steelers vernünftiges Online-Coaching zustande bringen. Und also mir gefällt der Pick nicht, muss ich sagen. Also da haben die Steelers ein gutes Händchen gehabt, einen guten Pick gemacht. Für uns nicht so toll, aber für die Steelers ein sehr guter Move und Pick.
Ja. Positional Value hast du ja eben kurz angesprochen. Das war ja dann auch eine Sache, die immer wieder zur Geltung gekommen ist. Da gab es ja dann kurz drauf so einen Rush auf die Cornerbacks. Und da sind ja direkt Forbes auch vom Board geflogen in Richtung Washington. Leider. Ach, Gonzalez ist tiefer gefallen, als ich dachte.
Bei Cornerback, ja, das auch. Aber viel schlimmer ist, dass so ein gutes Cornerback-Prospect zu den Patriots fällt. Ne? Also unter Billy B, Cornerbacks, das ist so, da kannst du dich nur entwickeln eigentlich.
Ja, da gab es wieder böses Gelächter auf den Straßen Bostons.
Fox-Fotos meinst du?
Ja, das hat man auch in Boston noch gehört.
Das sowieso.
Genau. Kalijah Kansi ist dann ja auch wieder direkt vom Board gegangen.
Das ist eine böse Kombo, ne? Vita Vea und Kalijah Kansi. Nebeneinander.
Da möchte ich nicht Interior O-Line spielen gegen.
Ja.
Receiver hat ja lange sich warten lassen, ne? War Quentin Johnston der Erste, der wegging?
Nee, war doch Jackson Jigba. Smith Jigba.
Stimmt.
Zu Seattle, zu Seattle gefallen. Und dann gingen wir uns auf einmal nervös, wahrscheinlich, dass die Receiver auf einmal losgingen. Aber es sind alles Teams mit Receiver-Need gewesen. Hm. Also die vier Teams, die jetzt Receiver genannt haben, sind in meinen Augen auch alle Need-Teams gewesen. Chargers müssen in den nächsten Jahren Keenan Allen ersetzen. Die Minnesota Vikings haben Addison von der USC geholt mit... um hier Tieren zu ersetzen, und zwar Instant zu ersetzen. Mhm. Und Baltimore, wollen wir doch auf den Vertrag drauf eingehen?
Ja, müssen wir eigentlich. Weil Baltimore hat jemanden geholt im Draft, zu dem man werfen kann. Haben entschlossen, die Karriere von Zay Flowers zu beenden, wie die der letzten Wide Receiver Picks in der ersten, die nach Baltimore gegangen sind. Aber Baltimore hat natürlich auch einen Haufen Kohle ausgegeben.
Genau.
Was hast du denn zum Vertrag?
Also man muss ja eins sagen, er ist ja nicht mehr, so wie alle gesagt haben, der werfende Running Back, sondern man kann da so ein bisschen Quarterback-Play erkennen.
Müssen wir sagen, über wen wir reden?
Ja, nee, brauchen wir nicht.
ich glaube, Lamar Jackson hat inzwischen jeder erkannt.
Genau. ja, also erstmal können wir ganz gut einschätzen, wir werden mit Burrow im ähnlichen Bereich sein. Vielleicht eine Million mehr, vielleicht eine Million weniger, je nachdem, wie die Verhandlungen laufen. Was ich interessant finde, ist, du bezahlst Jackson so viel Geld und du weißt noch nicht mal, was er im neuen Scheme kann. Also nur zur Info, die Ravens haben ja ihren Offense-Coordinator ausgetauscht seit Beginn der Jackson-Ära. Der hatte eigentlich die ersten zwei Jahre ein perfektes Playbook für Jackson. Beim anderen haben ihm wahrscheinlich so ein bisschen auch die Tools gefehlt, um das zu spielen, was er wollte. Und jetzt kommt ein Offense-Coordinator, der mehr leichtere Sets hat, also 10 Personal, 4 Receiver oder 11 Personal, nur ein Titan drauf, wenn es vorher 4, 12 Personal, 21 Personal und sowas war. Und da werden seine Passerqualitäten jetzt mal deutlich mehr gefragt werden. Und dann, das ist der entscheidende Moment. Und wenn du dir dann jetzt diese 5 Jahre mit irgendwie, ich glaube knapp über 50 Millionen war das, ne?
Lass mich sehen, wir haben doch erst gestern drüber gelästert.
Ja, ich glaube 37 Millionen garantiert pro Jahr plus, also bis zu 50 Millionen, bis mehr als 50 Millionen pro Jahr.
Genau, 185 Millionen sind es garantiert. Also zum Vertrag muss ich eines sagen, ich finde, er ist petty. Und zwar, der ist nämlich jeweils 5 Millionen Garantien und insgesamt höher als der von
Hurts.
Hört's, ja. Paddy. Also Hauptsache mehr. Der wird die Gesamtsumme nie verdienen. Diese 260 Mio. Das ist ja die Maximalsumme. Also die 185 garantiert hat er sicher.
Das ist dann so Super Bowl Stats und sowas. Und die haben die einfachen Prämien schon Odell Beckham reingepackt. Im Vertrag.
Genau. Ja, und er kann sich gratulieren, er spart sich die Gebühren für einen Berater.
Ja, 8 Millionen
Zettel. Aber, ja, okay.
Was bei 180 Millionen ja auch richtig wehtut.
Glückwunsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Vertrag dass der Vertrag erfüllt wird, kann ich mir nicht vorstellen, aber wenn er mich Lügen straft, dann ist es so.
Der Vertrag ist an Harbus und wie heißt der neue GM, so ein bisschen gebunden, also deren Karrieren auch. Ja. Deswegen hat er ja auch so einen Freifahrtschein. Wenn es wirklich stimmt, hieß es ja schon Anfang des Jahres, diesen Jahres, dass er bei der Kaderzusammenstellung mitentscheiden darf und sowas. Ich glaube schon, dass das weiterhin so zählt, weil das natürlich auch ein wichtiges Argument ist. Aber diese Karrieren sind jetzt alle miteinander verknüpft und
weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich, ob er nicht vielleicht sogar noch mehr Kohle wollte. Und das war quasi so das letzte Angebot der Ravens, sagen, hier nimm das an oder wir draften einen Quarterback.
Na, noch ein Running Back.
Ja, nee, die waren schon alle vom Board, nein. Also ich kann mir sowas schon vorstellen. Dann haben sie quasi hinten entgegengekommen, ja, du bist jetzt der teuerste Spieler der Liga, herzlichen Glückwunsch, wir haben endlich einen Quarterback und können uns wieder auf Football konzentrieren.
Alles möglich.
Es gibt keine Gerüchte, ich habe keine Ahnung, es ist einfach so ein Szenario, was ich mir vorstellen kann, weil die Kombination einfach passen würde. Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt auch schon genug über hier Arschfresser gesprochen. Dante Banks ist dann auch vom Board gegangen.
Schade, ich hatte da wirklich noch gehofft, dass er bleibt.
Ja, mit dem wir geliebäugelt hatten, Dalton Kincaid dann tatsächlich auch zu den Bills. Und bei uns wurde es dann ein Edge-Rusher aus Clemson mit Miles Murphy. Thomas.
Ja.
Leg los.
Richtig loslegen können wir nicht. Also ich habe den jetzt noch nicht intensiv angeguckt. Da bin ich noch nicht zugekommen. Aber erstens gefällt mir der Pick vom Value. Es ist, ja, so aus der Klasse kann man sagen, von Nummer 3 bis Nummer 5 Edge. So kann man ihn einschätzen. ist noch ein bisschen roh. Ist, also erstmal ist das ist ja groß, 6'4", ist kräftig, hat 6, Power. 5. Hat Power, High Motor, wie man es nennt mittlerweile. Ist sehr, hat sehr viel Effort, kämpft.
Jung.
Jung, genau. Ist jetzt noch 21, wird nach der Saison auch erst 22. Also er war auch, ist auch ein Three-Year-College-Star gewesen. Und also als Junior ist er in die NFL gekommen jetzt. Und ja, er ist noch roh. Ne? Das wird ein Haufen ja. Arbeit. Aber ich denke mal, es ist... Also erstmal, um in die Weite sich zu gucken, es wird der Nachfolger von Hubbard oder von Hendrickson. Punkt.
Ja,
so.
Genau.
So, und jetzt ist es erstmal ein Rotational Player, der seine Snaps kriegen wird. Und das wird unsere D-Line über das ganze Spiel fitter halten, besonders die Edge-Verteidiger, weil wir jetzt 4 Leute haben auf einem gewissen Level, die sich alle gegenseitig meiner Meinung nach erstmal gut ergänzen. Also meine vorläufigen Meinung und ja, schon mal ein bisschen ja, die D-Line wieder verstärken. Und zwar langfristig.
Ich muss sagen, ich habe mir mal ein bisschen Tape von ihm angeschaut, aber es war eher zufällig auf Twitter. Und weil ich habe mir nicht vorstellen können, dass der einfach so weit fällt. Auch nach dem Tape habe ich mir gedacht, ja, also keine Chance. Er ist so ein bisschen ein One-Trick-Pony, der hat so einen einarmigen Bullrush, der richtig brutal ist, hat ein bisschen Probleme, falls der mal nicht durchkommt damit. Ist aber alles Zeug, was man lernen kann. Freakischer Athlet, also wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, also ich finde, er ist auch developmental. Der ist noch lang nicht da, wo ein NFL sein muss. Aber der hat Potenzial ohne Ende. Und ganz im Ernst, wenn er gar nichts dazu lernt, dann hast du immer noch, finde ich, einen Situational Pass Rusher, den du jederzeit also bei Third Down oder so bringen kannst.
Ja, also man muss auch wirklich sagen, dadurch, dass End ist ja aus meiner Sicht die zweite Position, was Value angeht. Mhm. Wenn du Top 5 Prospect auf einer High-End-Value-Position an 28 kriegst und du hast jetzt keine dringenden Needs, und das hatten wir ja zum Glück dieses Jahr nicht. Also wir mussten ja jetzt nicht irgendwie Quarterback, Defense Tackle, Cornerback draften. Dann nimmst du den besten Player available und rechnest dagegen dein Position-Value, und das ist dabei rausgekommen. Also ich würde den, also ja, ich hatte es ja vorhin bei WhatsApp schon geschrieben, wer das kritisierte, ist bekloppt in der Birne. Ja, man kann ja immer sagen, wir haben wichtige Positionen zu besetzen, aber wenn jetzt Miles Murphy mit Positional Value, Verfügbarkeit und auf dem Board dadurch ganz oben war, dann ist es ein sehr guter Pick in erster Linie.
Ja. Genau, allein weil Edge so wertvoll ist, ja, macht genau. Das schon Sinn. Ich meine, und auch das Talent ist für mich eigentlich immer noch Top 15.
Also ich habe mehrere Big Boards von Experten, der war auch gesagt, in den Top 20. Ja, also kann man jetzt wirklich sagen, was man will.
Ich hab vorhin so ein bisschen One-Trick-Pony gesagt. Das klingt vielleicht ein bisschen zu negativ, aber wenn man es so zynisch betrachtet, wie ich dazu neige, dann war auch zum Beispiel ein Arjen Robben ein One-Trick-Pony mit seinem Reinziehen und dann mit links abschließen. Brauchen wir jetzt aber nicht über Fußball reden.
Die meisten Leute kennen Robben gar nicht mehr.
Ach, halt die Klappe. ja, aber das ist, er ist auf jeden Fall ein Zukunftspick, weil wir haben Need of Edge. Eben weil wir jetzt ein paar so teure Verträge kriegen, werden wir uns eine so teure D-Line, wie wir sie jetzt haben, in 1-2 Jahren nicht mehr leisten können. Und da werden dann eben Verträge nicht verlängert. Da wird im schlimmsten Fall vielleicht sogar einer gecuttet. Und da brauchst du dann eben frisches Blut. Und Miles Murphy passt da super rein, finde ich. Und auch gerade Anna Rumo war so hellauf begeistert, dass wir ihn bekommen haben. Da habe ich schon ein bisschen Vorfreude, was er sich für ihn einfallen lässt.
Ja, ich finde, er passt aber auch allgemein in unsere Line-Schema. Wir wollen die Line im Lauf, wollen wir mit 4 Leuten den Lauf dominieren, sage ich jetzt mal, und durch Scheme, Upside im Pass was schaffen. Er ist jetzt kein High-End-Pass-Rusher, er ist kein High-End-Run-Stopper. Er ist genau der Mix, so wie, Henriksen, so wie Hubbard, unsere Interior-D-Liner. Die haben eine sehr hohe Baseline in meinen Augen. Er auch, oder kann eine sehr hohe Baseline bekommen und dadurch eben halt Plays generieren. So, genau das ist, dadurch passt er auch gut bei uns rein. Ja. Osai ist unser Upside-End. Der Rest ist alles so Baseline. Ja.
Jetzt, wenn jetzt jemand ein Argument vorbringt, wie wir es jetzt ja heute auch schon gelesen und gehört haben, ja, was ist denn jetzt mit Tight End, da haben wir doch Need, oder wir sollen dann Cornerback spielen, was wäre jetzt so deine Antwort darauf? Ist der Spieler so gut, dass man das den anderen Positionen vorziehen muss, oder ist Edge-Position doch noch wichtiger?
Also man kann seine Defense, also um die Cornerback-Diskussion mal vorwegzunehmen, man kann seine Defense unter zwei Gesichtspunkten aufbauen. Beziehungsweise man kann sich eigentlich an zwei Sprüchen festhalten. Die beste Passverteidigung ist ein sehr guter Pass-Rush, oder eben halt die beste Coverage ist der beste Pass-Rush. So. Oder ist ein guter Pass-Rush. Also die beiden sind immer zusammenhängend. Und ich glaube, wir sind da gerade vom Weg, dass wir über die Coverage den Pass Rush aufbauen wollen. Weil dieses ganze Passing-System wird immer viel schneller. Ich glaube, wir sind momentan eher, dass wir die Coverage über die Pass Rush aufbauen und sind dadurch ein bisschen flexibler. Ich würde aber auch sagen, für mich macht das so, es wäre jetzt kein Cornerback mehr in der ersten Runde da gewesen, den ich da gesehen hätte. Vor allen Dingen, wenn wir hatten ja noch Nolan Smith als Beispiel da. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der Edge-Player von Georgia Tech. Den fand ich auch ganz gut. Also, Brian Breesy hatten wir noch da, das wäre auch.
Ja, Joey Porter wäre noch auf dem Board gewesen. Ich meine, das ist ein Name, den du eigentlich nicht in den Schlüssel fürs Stadion geben darfst.
Ich wollte gerade sagen, also. Erstmal glaube ich nicht, dass Joey Porter Scheme technisch bei uns reinpackt, weil er ist nicht flexibel, er ist ein reiner Man-Cover-Guy. Und das zweite ist
a Pressman.
Ja, genau, Pressman, das spielen wir kaum. Und wenn du Joey Porters Sohn nach Cincinnati holst, brennt Free City. Brennt
die Hütte. Dann ist Perfect wieder in der Stadt.
Vor allem, wenn du da siehst, dass dein Vater mal zum Spiel kommt, ich glaube, das Stadion wird danach, der Block wird dann abgebrannt sein, um den Typen einfach nur weh zu tun. Joey Porter ist eine Steelers-Legende, nur zur Info. Also Joey Porter Senior ist eine Steelers-Legende, hat auch ein paar Dirty Hits in den 2000er gegen die Bengals ausgeteilt.
Oh ja.
Deswegen, ja, also alle sagen, Vontaze Burfict ist ein ekliger Spieler, Porter ist auf dem gleichen Level.
Perfect war nur die Antwort.
Aber, nein, also ohne das, was in der Vergangenheit ist, ich glaube, aber wie gesagt, rein sportlich halte ich Porter nicht für uns gut, deswegen ist er für mich nicht ein Erstrunden-Cornerback. Außerdem geht er sowieso morgen als erstes zu den Steelers. Da bin ich immer noch fest überzeugt von, dass die den draften. Und,
könnten auch Will Levis nehmen. ich weiß schon, wen ich daraufhin direkt anschreiben müsste, weil ich diese Eskalation mitkriegen möchte.
Ja,
Tiden, aber theoretisch möglich.
Tiden ist bei uns keine Need-Position, würde ich jetzt behaupten. Das ist so.
Würde ich nicht mitgehen.
Also keine High-End-Position. Ja. Du musst dich perspektivisch verstärken auf Titan, das gehe ich mit. Aber mir war jetzt. Ich hätte mich anfreunden können mit Daniel Washington, wenn wir ihn ja nach dem 20 genommen hätten. Aber nicht so, wie das Board gefallen ist. Wenn diese ganze.
Genau. Aber. Da kam jetzt ja wohl raus, da gibt es wohl auch irgendwelche Medicals, wo Teams das dann jetzt ganz ein bisschen bedenklicher sehen. Aber mal gucken, wie weit der fällt. Also da haben wir in der Vergangenheit auch schon was erlebt.
Ja, Michael Meyer weiß ich nicht, Michael Meyer hätte ich bei uns an 28 nicht gesehen. Das ist so, er kann alles, aber nichts richtig halt, der Spieler. Ne? Und dann ist er.
Ja, das ist so ein Failsafe, finde ich. Der wird auf jeden Fall über seine gesamte Karriere hinweg ein solider NFL-Spieler, aber du wirst keinen Star aus ihm
machen. Genau, also dieses Upside fehlt, er wird seine Sachen immer vernünftig machen, aber vor allen Dingen, er ist auch kein körperlicher Freak. So, also jetzt Beispiel Washington, ich sehe die beiden ähnlich, aber bei Washington dieses 6'7 war er groß, ne?
6'6, 6'7 irgendwie.
Ja, genau,
sowas,
der ist einfach noch ein körperlicher Freak, was seine Maße angeht. Also für mich dann auch theoretisch den kannst du zum idealen Red Zone Target noch ausbauen. Allein den, dass du das Ding hoch reinwirfst und er über den Linebackern die Dinger fängt.
Überleg mal, wie groß der durchschnittliche NFL Slot Corner ist und stell den dann dagegen.
Oder die Safeties. Also außer jetzt hier, wie heißt der von Hamilton von letzten Jahr bei Dings. Also der perfekte Gegenspieler gegen einen Typen wie Washington ist nur Hamilton von der Größe her, weil der ist 6'5, 6'6, wenn ich das jetzt richtig im Kopf noch habe. So, und der Rest Slot Safeties sind alle so zwischen 6 und 6'3. Vielleicht, also Slot Corner eher 5'11 bis 6'1 und Safety ist so bis zu 6'2 bis 6'3 groß. So, das wäre das physikalische Mismatch und dann hätte ich Daniel Washington bevorzugt. So, wenn du den Upside Tight End haben möchtest in deinem Team, dann wartest du noch dieses Jahr und siehst zu, dass du nächstes Jahr Brock Bowers von Georgia bekommst.
Ja. So, jetzt steht ja heute Nacht, ich glaube um 1 Uhr geht's los unserer Zeit, steht ja dann schon Runde 2 an. Ist jetzt, so wie es verlaufen ist, schwer vorherzusehen, wie das Ganze fallen wird. Aber was erwartest du denn da von uns? Also wer könnten verfügbar sein oder wollen wir überhaupt in der zweiten picken?
Ich glaube nicht, dass wir großartig, also wir werden jetzt keine Riesentrades sehen. Es kann natürlich sein, dass wir beim bestimmten Angebot oder Sorgen, Nöte handeln. So, also ich persönlich sehe als Prio 1 Position für den zweiten Tag wirklich auch bei Tight End und Cornerback, auch wenn ich das eben so gerade ein bisschen runtergeredet habe, also es geht mir nur darum, mir war der Tight End nicht auf 28 so viel wert. Tight End ist eine Position und Cornerback, wo ich sage, die sollten wir in diesem nächsten Tag oder heute Abend adressieren. Es sind ja noch paar vernünftige bei, mit Turner, Ringo, Smith, Rush, Stevenson, das sind alles Leute, die kannst du in der zweiten Runde draften, also das waren jetzt Cornerbacks. Tight Ends, ja, Washington ist total Michael Mayer, da, bei Mayer glaube ich nicht, dass der noch fällt zu uns.
Glaube ich auch nicht.
Und
Sam LaPorta könnte da sein.
Ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn wir Musgrave hören. Das Einzige, was bei Musgrave, die Stimme ist gar nicht so alt. Der ist auch 6'4 groß, 6'5 groß.
Tucker Kraft.
Ja, also so die finde ich gar nicht so schlimm, wenn wir da haben. Oder wenn es in der dritten Runde sein sollte, dass wir Shoemaker holen. Ist auch eben halt ein großer Typ. Und also über 2 Meter groß. Und das wäre nicht verkehrt.
Ja.
So, oder ich bleibe ja dabei, Interior D-Line können wir auch gebrauchen. Wir brauchen die Nachfolger wir müssen so weit planen, dass wir einen Nachfolger haben für Reader, den wir jetzt unter ihm aufbauen können. Oder von BJ Hill, das kommt ja auch noch dazu, der geht, glaube ich, nee, der hat noch 2 Jahre. Aber eben halt, du bist jetzt gerade in der Situation, wo du gut und gerne auch schon Nachfolger in der Rotation reinkriegst. Linebacker würde ich erst auf Tag 3, letzten Runden. Safety sehe ich auch nur auf dem Tag 3. Receiver, wenn einer da ist, der uns gefällt, warum nicht? Vielleicht
Stopp. Ein Running Back. Receiver. Ich sag mal so, ich glaube, wenn wir mit Higgins bei den Verhandlungen schon absehen können, wir liegen meilenweit auseinander, das wird auf keinen Fall etwas. Kann ich mir vorstellen, dass wir in der zweiten einen Receiver draften.
Ich glaube nicht.
Es ist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt schon groß gesprochen hat. Keinen Plan. Aber das wäre für mich ein Zeichen, dass, sieht nicht gut aus.
Ja, ich bezweifle das, weil wir da, wir haben jetzt in dem Bereich, was du in der zweiten Runde draften würdest, du hast keinen wirklichen, der den Body-Type hat. Ne? Diesen großen 6'3-Receiver. Gibt es jetzt nur einen, der Rest ist alles so um die 5'9, 5'11, 5'10, 6 sind die meisten. Also ich glaube eher, diese Body-Type-Typen sind nicht da und bevor wir Higgins gehen lassen, ist Tyler Boyd auf jeden Fall nächstes Jahr weg.
Ja, ja, wohingegen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Halfback gehen würden, Running Back, wäre jetzt zum Beispiel Zach Charbonnet beispielsweise, wäre für mich ein Zeichen, dass Mixons Tage gezählt sind, weil wir den Cap-Space brauchen, den er noch einnimmt und dass wir dann wahrscheinlich vielleicht sogar in den nächsten Wochen oder Monaten eine Verlängerung von niemandem sehen werden.
Ja, also ich halte es für nicht wahrscheinlich, dass wir heute Abend einen Running Back sehen, aber es ist auch nicht unwahrscheinlich. Ich sage zumindest, oder es hat eben auch den Hintergrund, dass die Running Back-Position bei uns nicht so hoch bewertet werden sollte, gerade dass wir da jetzt zwingend Kapital, Draft-Kapital so früh einsetzen sollten. Ich weiß, ich bin oft alleine mit dieser Meinung, aber nee, also da gibt es deutlich bessere Spieler als das, was verfügbar ist. So.
Ja, klar, aber ich meine, Running Backs, wir würden wahrscheinlich eh nur einen draften, wenn er blocken kann oder zumindest gezeigt hat, dass er willig ist.
Wenn du einen blocking Running Back willst, dann nimmst du hier den Backup von Brian Robinson und den kriegst du wahrscheinlich ab der vierten Runde noch.
Nee, glaube ich eben nicht, weil das nämlich jetzt inzwischen so wichtig geworden ist, nicht nur bei uns, dass ich glaube, Roshan Johnson würde mich nicht schocken, wenn er in der zweiten geht.
Der, also wir kennen die NFL, ne?
Ja, eben.
Da kann es sein, dass auf einmal in der nächsten Runde der Running Back Run losgeht.
Ich meine, weil wenn der Trade eine Bedingung ist, dass du jemanden pickst, dann ist dieser Spieler für dich eben immens viel mehr wert als für andere Teams.
Mhm. Apropos Trade, glaubst du, dass Williams noch getradet wird, diesen Draft?
Da bin ich gespalten. Ein Teil von mir will natürlich, dass er hier bleibt, es packt. Ein Teil von mir kann sich aber auch vorstellen, dass das Tischtuch da ein bisschen zerrissen ist, dass er das halt wirklich persönlich genommen hat. Und dann bin ich nicht böse, dass, wenn wir noch einen Pick für ihn bekommen sollten, dass wir ihm woanders dann die Chance geben, dass er Left Tackle spielen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wo.
Left Tackle wird er nicht mehr spielen.
Jackson will.
Ja, höchstens. Ja, aber erstens, wovon können wir ausgehen, auch wenn, wie heißt er nochmal, Lyle Collins sagt, die Recovery verläuft ganz gut. Wen haben wir denn gerade sonst auf Right Tackle? So, entweder wir draften einen relativ hoch noch und traden dann, ja, aber ich sehe jetzt zurzeit noch keinen Tackle, den wir in der zweiten Runde draften sollten.
Ich weiß nicht, ob wir sagen, hey, Carmen, können wir uns auf Tackle, der hat jetzt, was er auf Tackle gezeigt hat, hat uns gefallen, wir schauen uns auf Tackle nochmal an. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann so deine erste Wahl ist, mit der du in die Saison gehst.
Ja, also ich glaube nicht, dass Darwin Jones an 56 oder was es dann auch ist, dann zu uns fällt. Das wäre ja auch den
Matthew Bergeron höchstens.
Ja, aber wegen seinen Medical Concerns, ja.
Ja.
Vor allen Dingen, ich glaube, dass die beiden werden relativ früh in der zweiten Runde gehen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So, zum Beispiel Darwin Jones zu den Jets kann ich mir ganz gut vorstellen, um ihren neuen Quarterback zu beschützen. So, und Bergeron, wenn die Medical Issues nicht zu schlimm sind in den Augen des Steelers, dann wird er auch vor uns weg sein. Es gibt ja immer noch Teams, die genug Spieler brauchen, oder Laienhilfe brauchen, um über die Runden zu kommen.
Ja. Also Cornerback ist so also die Position, wo ich am ehesten hin tendiere. Falls ein Tight End fallen sollte, der bei uns hoch steht, kann ich mir das auch vorstellen. Receiver ist, wie gesagt, in der Runde 3 denke ich auf jeden Fall, dass Receiver zur Diskussion steht. Da ist dann auch ein Slot-Receiver für uns, denke ich, attraktiver. So quasi der designierte Nachfolger von Tyler Boyd.
Ja, genau.
Tackle, weiß ich, also wenn einer fällt, ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so die hohe Prio hat. Weil wir haben eine Menge O-Line, wenn man drüber nachdenkt.
Wir haben gerade einen tiefen O-Line-Kader, deswegen. Ich glaube, dass wir nur einen auch früh draften, wenn wir einen Partner haben, einen potenziellen Partner, um Williams zu traden, weil cutten werden wir nicht, weil sein Gehalt ist ja voll zu 100% garantiert.
Genau.
Deswegen, dann können wir ihn auch, dann haben wir auch den Luxus, können wir auch den Luxus haben, O-Line Tiefe zu haben und ihn zu behalten.
Eben, ja. Genau, deswegen ohne Williams Trade wird ein Tackle keinen Sinn ergeben, finde ich. Dann macht es eher Sinn, dass du vielleicht dich nach einem Center umschaust, der irgendwie auch Guard spielen kann, weil Backup Center bei uns ja tatsächlich ein Fragezeichen ist.
Ja, aber da gehe ich eher davon aus, dass das so ein Day 3 Thema sein wird. Und ich,
ja, keine Ahnung, wenn Luke Whipler irgendwie die dritte fällt, dann ist das vielleicht tatsächlich eine Diskussion, aber unwahrscheinlich.
Ja, aber ich sage auch so, in den jetzt ab der dritten Runde würde ich auch sagen, musst du Spieler draften, die ready sind, um eingesetzt zu werden können und keine Projekte mehr. Solange wir dieses kurze Fenster des Super Bowls Contenders haben. Und so, ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn wir die ersten ein, zwei Runden auch Prospects holen, um langfristig Contender zu sein. Die Mid-Rounds und Late-Rounds, das müssen Spieler sein, die sind entweder ein Special-Team sofort 100% einsetzbar oder sofortiger Backup und müssen nicht noch viel lernen, weil sie haben halt kein Upside, aber eine gute Baseline.
Ja.
Guti.
Ja, was? Dritte Runde braucht man eigentlich gar nicht wirklich spekulieren, weil das wird dann so wild, dass da so viele Variablen in der Gleichung, dass das grenzt
dann. Okay, dann lass uns doch mal eine Sache predikten.
Astrologie.
Welche Runde wird der Quarterback gedraftet?
Welche Runde der Quarterback?
Ja.
Wenn Stetson Bennett in der fünften da ist, kann ich mir vorstellen, dass er drauf springt, aber der geht, denke ich, früher.
Was, warum willst du mir eigentlich nachplappern? Nein. Also wenn es Bennett ist, gehe ich auch davon aus, dass so fünfte Runde, aber ich denke mal eher Runde 6 holen wir einen Backup-Quarterback.
Ja, ich glaube Dorian Thompson Robinson, ich glaube, da hatten wir sogar ein Meeting oder ein Visit mit ihm. Kann ich mir nur vorstellen, wenn er slidet, weil das wäre ja auch so vierte Runde. Je nachdem, bei Quarterbacks weißt du es halt echt nie. Ja, oder vielleicht ein Clayton Tune von Houston. Ja, aber Bennett, denke ich, irgendjemand wird sich den schon krallen. Irgendwelche Wunschspieler, die du hast in der zweiten Runde, so spezielle Namen?
Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen bei Washington.
Wenn er spielen kann, wenn es jetzt nicht immens bedenklich ist, das wäre auch so einer meiner Wunschspieler, ja.
Genau.
Kelly Ringo wäre an unserer Position auch kein schlechter Deal. Der Cornerback von Georgia.
Aber braucht vorne, ich weiß jetzt nicht mehr, wie heißt der von Syracuse?
Syracuse?
Der Cornerback. Den fand ich. Also,
Garrett Williams?
Ja, ich glaube schon. Williams.
Garrett Williams. Ja. Wobei der in den letzten Tagen echt immer tiefer gerutscht ist.
Ja, wahrscheinlich durch die Verletzung.
Ich weiß nicht, was da ansteht. Wahrscheinlich Verletzung.
Also den würde ich jetzt, wie gesagt, gut finden, wenn DJ Turner noch da ist auch. Wir wurden ja auch schon mit Darius Rush von South Carolina in Verbindung gebracht. Der ist mir aber zu alt mit 23.
Ja, vor allem für die zweite Runde.
Ja. So, wenn ein Safety noch da sein sollte, ein vernünftiger, sage ich auch nicht nein. Ne?
Ich weiß, das Safety ist so die einzige Position, die ich neben Kicker, die ich ausschließen würde fast.
Ja.
Ich meine, klar, wenn einer slidet, aber ich weiß nicht, ob wir da diesen Value reinsetzen.
War Branch,
außer
Branch
wir
war,
nehmen halt ist
der
gegangen so
oder ist Branch geschickt worden? Nee, der ist noch da, ne? Branch? Also der wird nicht auf 56 fallen, aber... oder 60 ist das.
Nee, 60 sind wir.
Ja, der wird nicht an 60 fallen, aber wenn der wirklich da sein sollte, wäre das eigentlich so ein Pick, den du machen musst dann.
Nose Tackle.
Sag ich niemals nein zu.
Ja, ist halt.
Aber ich halte es unwahrscheinlich, dass wir beide die ersten beiden Picks in die D-Line investieren.
Stimmt. Ja, aber dritte Runde. Ich meine, Keanu Benton dürfte da schon weg sein, aber vielleicht.
Ja, warum nicht? Also wenn jemand da ist, warum nicht?
Ja. Ja, aber so, wenn Washington tatsächlich fraglich ist, finde ich Tucker Kraft auch gut. Er hat so ein bisschen freaky Maße, das ist auch unterschätzt. Ich glaube, der ist ja auch 6'5".
Ja, der Teil, ne?
Ja, 6'5", 254 Pfund. Klar, South Dakota gespielt. Tight End hat eine lange Angewöhnungszeit. Aber das ist, wie gesagt, eine Position, wo wir ein bisschen Polster haben mit Veteranen.
Also wenn wir jetzt sagen, wir kriegen keine Runde, dann würde ich echt sagen, sollte man gucken, ob wir in der vierten Runde noch Zach Kunst bekommen. Das ist immer halt auch so ein kleiner körperlicher Freak mit 6'7".
Der geht in der zweiten.
Glaube ich.
Irgendeiner stürzt sich immer auf den Freak. Wir waren auch schon mal derjenige. Ich sag nur Marcus Hunt. In der zweiten stürzt sich irgendein Spinner immer auf die Freaks, und wenn es die Raiders sind.
Ja, sagen wir es so, ja, mal gucken. Also vielleicht, wenn er in der dritten Runde noch da ist, muss man es überlegen, in der vierten, ab der vierten sollten wir ihn picken, sollte er noch da sein. Aber man muss auch dann denken, unsere Picks sind ja eigentlich schon immer eine Runde weiter. Also unser Second Rounder, kannst du eigentlich sagen, ist schon fast ein Third Round Pick. Unser.
Jetzt darf ich sagen, dass du mir nachplapperst.
Ja, mach ich auch gerne. Guti, dann lass es.
Ja, komm.
Wir haben schon viel zu viel gesagt.
Wir haben euch genug genervt. Schönes, langes Wochenende und genießt den Draft. Bleibt brav und benehmt euch.
Im Laufe der kommenden Woche kommt die gesamte Analyse und genau. Fuck the Steelers. Genau.
Und dann nehmen wir sie irgendwann mal nochmal sehr genau unter die Lupe.
Richtig.
Also, adios, Houday und fuck the Steelers. AJ Green, prayer answered for the Bengals.